Ja, nun stehe ich schon wieder hier vorne. Heiligabend habe ich ja auch schon den Dienst übernommen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch aufgemacht habt und dass wir gemeinsam mit unserem Herrn Jesus dieses neue Jahr begrüßen können. Amen. Ein neues Jahr, neues Datum, muss ich mich dann wieder dran gewöhnen, dass ich nicht immer 22 schreibe. Und ein neues Jahr hat auch eine neue Jahreslosung. Und die heißt für dieses Jahr: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und die steht bei Genesis, also im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Ja, Losung. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Wenn ihr das im Lexikon nachschlagt, werdet ihr mehrere Bedeutungen dafür finden. Für einen Jäger hat das Wort Losung eine andere Bedeutung als für einen Soldaten. Aber ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil das für diesen Text nicht wichtig ist. Ja, was heißt Losung für mich? Welchen Wert hat eine Losung? Eine Losung ist ein Motto, ein Thema. Ich kann eine Losung über einen Tag stellen oder über eine Woche. Meinetwegen, früher in der Schule gab es ja so Projektwochen oder eben über den Advent, die Losung, der herkommt zum Beispiel. Und dieses Jahr haben wir für das ganze Jahr die Losung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Thema, auf das wir dann immer wieder zurückkommen, worüber wir beten können. Und die Losungen werden in einer Gemeinde in Herrenhut, das ist da im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzgebiet, werden die immer ausgelost fürs ganze Jahr, für jeden Tag, fürs Jahr und für die Monate. Und da gibt es dann noch so ein kleines Heft, wo die dann immer drinstehen, ein Bibelspruch für alles. Und die werden dann auch in über 60 Sprachen übersetzt und sind in der ganzen Welt zu finden. Das heißt also, diese Losung, die wir jetzt hier haben, die ist zum Beispiel auch in Grönland vorhanden. Denn da haben Missionare aus dieser Gemeinde gearbeitet. Oder auch in Südamerika, in Asien, an allen möglichen Ecken der Welt. Und das verbindet uns. Der Gott, der mich sieht, der meine Geschwister auf der ganzen Welt sieht. Ja, und dieses Wort wird uns jetzt durch das Jahr begleiten. Ich lese den Bibeltext, in dem dieser Satz vorkommt. Na, zu viel Zettel in meiner Bibel. Wie ich schon sagte, er steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Ich lese die Verse 8 dann 7 bis 13. Es geht um eine Frau, die Dienerin von Sarai, der Frau von Abraham. Sie kommt aus Ägypten, heißt Hagar und ist von ihrer Herrin weggelaufen. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern. Sie setzte er sich vors Gesicht. Dann nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja. Ja. Wir haben hier drei Personen in der Geschichte. Einen Mann mit Namen Abraham. Später nennt Gott ihn Abraham. Eine Frau mit dem Namen Sarai. Sie ist später unter dem Namen Sarah bekannt. Und natürlich die Dienerin Hagar. Abraham hat mit seiner Familie die alte Heimat verlassen. Gott hat ihn gerufen, hat gesagt: Mach dich auf den Weg. Und er geht aus dem heutigen Irak los, im Land zwischen Euphrat und Tigris, sehr fruchtbar, und ist nun in Kanaan, im heutigen Israel, gelandet. Eher in einer Halbwüste. Seine Frau begleitet ihn natürlich mit dem gesamten Hausstand, Dienern, Vieh und alles, was man so mitnimmt. Also auch Mägde und Knechte. Und da Abraham ja schon Kontakt mehrmals zu Gott hatte, vertraute er dem Herrn und dessen Verheißungen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 5, hat er eine Erscheinung von Gott. Und da steht: Und er, also Gott, führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Das hat Gott dem Abraham versprochen. Doch jetzt, Jahre später, sind Sarai und Abraham immer noch kinderlos. Keine Schwangerschaft zeichnet sich ab. Ungeduld macht sich breit. Die biologische Uhr bei Sarai tickt. Mittlerweile ist sie zu alt für eine Schwangerschaft nach unserem menschlichen Ermessen. Ja, und da kommt sie auf eine Idee, wie sie das Ganze anschieben kann, damit die Verheißung Gottes endlich umgesetzt wird. Sie nimmt ihre Magd und sagt: So, du wirst jetzt die Nebenfrau von Abraham. Damals war das möglich, auch im Judentum gab es am Anfang mehrere Frauen, die viel Weiberei. Und als Magd hat die gute Hagar nicht viel zu melden. Sie muss gehorchen. Und gehen Kinder aus der Verbindung hervor, werden sie als Sarais Kinder gelten. Und in der Kultur war es wichtig, Kinder zu haben für das Ansehen. Eine unfruchtbare Frau, ja, die hat nicht einen besonders guten Rang in der Gemeinschaft. Sarai greift also in den Plan Gottes ein. Und das ist nie gut. Es stellen sich auch schon bald Probleme ein. Denn als Hagar schwanger wird, hält sie sich für etwas Besseres. Sie guckt von oben auf ihre Herrin herab. Und es kommt natürlich zu Reibereien zwischen den beiden Damen. Und es wird immer schlimmer. Und schließlich wird es Hagar zu viel. Sie wagt die Flucht. Und das ist schon ein großes Wagnis. Denn in einem fremden Land, als schwangere Frau alleine, ohne den Schutz der Familie, aber sie läuft los. Doch Gott ist da. Er hat ein Auge auf uns. Ihm ist die Hagar nicht egal. Der Engel des Herrn, haben wir ja gehört. Also Gott selbst spricht die Frau an. Er redet mit ihr, aber er schimpft nicht. Er hält ihr nicht vor, dass sie hochmütig gewesen ist oder sowas, sondern er sagt einfach, sie soll zurück zu Abraham in die Gruppe gehen und gibt ihr noch diese Verheißung mit, die ich ja vorhin vorgelesen habe, dass eben auch sie die Stammmutter eines großen Volkes wird. Ja, soweit erst einmal. Damals haben Menschen in den Plan Gottes eingegriffen. Und das führte zu viel Leid. Es gab den Streit zwischen den Frauen. Ich glaube, Abraham hat sich auch nicht wohl gefühlt. Und alle wussten, dass sie sich schuldig gemacht haben, weil sie nicht warten wollten, bis Gott das Versprechen einlöst. Sie entwickelten ihren eigenen Plan. Abraham spielte mit. Ja, und irgendwie erinnert mich das an eine andere Story in der Bibel. Mann, Frau, Apfel, Schlange. Wieder wurde in Gottes Wort eingegriffen. Ja, damals mussten die Menschen das Paradies verlassen. Folgen bleiben nicht aus. Und auch der Plan von Sarai ging nicht auf und brachte eher Probleme mit, denn Ismael, der Sohn Hagars, ist der Vorfahre des palästinensischen Volkes. Und da hat Israel heute ja noch immer ganz große Probleme mit. Wenn wir nicht gehorchen, was Gott von uns möchte, dann hat das Folgen. Und wir finden, wenn wir in der Bibel nachgucken, finden wir noch mehr Stellen, was passiert. Auch aus Abrahams Sippschaft, die Frau von Lot hat sich nicht an die Regeln gehalten, was Gott gesagt hat, hat sich umgedreht, ist zur Salzsäule erstarrt. Nur um noch eine Stelle aus der Bibel zu erwähnen. Ihr könnt es selber nachlesen, da sind mehrere Sachen zu finden. Du bist ein Gott, der mich sieht, stellt Hagar fest. Und genauso ist es auch heute. Unser Herr sieht jeden Einzelnen von uns. Er sieht dich und mich. Und ich muss keine besondere Zeremonie machen, damit er auf mich aufmerksam wird. Keine große Opfer oder andere Feierlichkeit. Keine Vorleistungen sind nötig, denn er sieht mich, weil er Gemeinschaft haben will, weil ich ihm unendlich wichtig bin. Genauso wie ihr. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben und das nicht nur sonntags hier im Gottesdienst, sondern so oft wie möglich, immer wieder. Gott hat diese Welt geschaffen und diese Welt ist ihm wichtig. Denn schon am Anfang der Bibel, am ersten Buch Mose, in der Schöpfungsgeschichte steht ja, Gott sah alles an, was er gemacht hat. Und siehe, es war sehr gut. Also nicht aus den Augen, aus den Sinn, fertig und weg, abgestempelt, Ende. Und es geht hier auch nicht um Überwachung, nicht um Spionage, nicht um Big Brother is watching you. Gott hat das nicht nötig. Er hat uns alle geschaffen. Und er kennt dich und mich ganz genau. Der hat es nicht nötig zu spionieren. Und er guckt mir ins Herz. Amen, genau. Was wir nicht können, aber er weiß, was hier drin vorgeht. Und letztendlich kann ich vor ihm ganz ehrlich sein, denn verstecken kann ich nichts. Ja. Psalm 139 sagt im Vers 1 bis 3, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Er ist ein Gott, der auch den kleinsten Menschen sieht. Auch den Menschen, der sich vielleicht für ja, am unwürdigsten, am überflüssigsten hält. Oder auch einen Menschen, der sagt, ich bin krank, ich bin arm, ich schwach. Wer kann mich schon gebrauchen? Gott sieht uns. Und keiner von uns ist überflüssig. Jeder von uns hat irgendwo eine Aufgabe in Gottes Plan. Amen, ja. Und beten zum Beispiel, das kann praktisch jeder. Fürbitte halten oder Dank. Gott sieht mich. Er sagt ja auch durch Jesus Christus, ich bin der gute Hirte. Und ihr wisst ja, dass der gute Hirte sich um seine Herde kümmert. Und das sind ja wir, die Herde. Wir haben einen großartigen Gott, der einfach mit uns Gemeinschaft haben will. Der auf uns aufpasst, der uns sieht. Und vielleicht sagt der eine oder andere, das brauche ich nicht. Ich kann auf mich selber aufpassen. Das will ich gar nicht, dass Gott mir immer auf die Finger guckt. Aber kann ich auf mich selber aufpassen? Kann ich in die Zukunft schauen? Weiß ich, was auf mich zukommt? Es kann sein, dass ich blind bin vor Angst oder vor Liebe. Freude oder Wut können mich stark ablenken oder auch andere Emotionen. Wie komme ich dann klar, wenn meine Wahrnehmung eingeschränkt ist, weil ich ganz anders abgelenkt bin? Dann ist es doch gut, jemanden zu haben, der auf einen achtet. Und jetzt haben wir das neue Jahr vor uns. Die Frage kam schon, was kommt auf uns zu? Wir wissen, dass alles Mögliche teurer geworden ist, aber wir wissen nicht, wie es in der Ukraine weitergeht. Wir wissen nicht, wie sich wirtschaftlich alles entwickelt. Wir wissen nicht, ob wir noch einen ganz kalten Winter kriegen. Wir haben schon mal Ostern im Schnee gefeiert. Das ist jetzt schon 20 Jahre her, aber da sind wir alle von den Osterfeuern nach Hause gegangen, so kalt war das. Ich wünsche es nicht, dass wir das jetzt haben. Oder kriegen wir wieder so einen heißen Sommer? Gott weiß es. Und er sieht uns und er achtet auf uns. Für mich als Mensch ist ganz vieles unmöglich. Ich brauche jemanden, der auf mich aufpasst, der für mich da ist und der mir Ratschläge gibt, der zu mir redet, so wie der Engel des Herrn zu Hagar gesprochen hat. Oder heute spricht der Herr ja durch den Heiligen Geist zu uns, wenn wir es zulassen. Aber auch in unserer Welt heute, laut und hektisch, wird es immer schwerer, richtig zu hören. Wenn ich so durch die Stadt gehe, haben die Menschen entweder das Handy in der Hand oder den Kopfhörer in den Ohren und hören Musik oder sowas. Sich richtig Zeit zu nehmen, auf die Welt zu achten, sich auf irgendwas zu konzentrieren, das fällt ganz vielen Menschen immer schwerer. Und das heißt auch, auf Gottes Wort zu konzentrieren. Denn Gott spricht, steht immer wieder in der Bibel. Gott spricht und das heißt, wenn er spricht und ich der andere Part bin, heißt es wohl, ich soll hören. Ja, und dann sind wir manchmal wie die kleinen Kinder. Die Eltern sprechen und die kleinen Kinder, ja, hier rein, da raus. Das ist, glaube ich, jedem bekannt. Aber es ist möglich, das Hören zu lernen. Möglich, sich die Ruhe zu nehmen Und das ist bestimmt nicht der schlechteste Vorsatz, den man auf die Liste 2023 setzen kann. Sich Freiräume schaffen, zur Ruhe kommen, sich so eine Art Ritual schaffen, eine Tasse Tee trinken, in Ruhe nachzudenken, das Handy wegzulegen und vielleicht mal einen Vers aus der Bibel zu lesen. Oder einen Spaziergang draußen im Park oder sonst wo im Grünen oder meinetwegen hier am Wasser hilft vielleicht auch, auf die Schöpfung zu achten, auf Gottes Wort zu achten, damit ich höre, was Gott mir sagen will. Und das kann ich einüben, das ist eine Frage von Disziplin und Willen. Es ist nicht immer leicht. Ich habe festgestellt, auf Gottes Wort zu hören, ist für mich morgens am besten. Vor der Arbeit, wenn der Kopf noch nicht gefüllt ist von den Eindrücken, die am Tag überkommen, von all dem, was auf mich einwirkt. Dann klingelt das Handy, dann habe ich Post abzuarbeiten. Morgens früh bin ich dafür am aufnahmebereitesten. Aber das muss jeder selber für sich herausfinden. Nein, muss nicht. Es ist gut, wenn jeder das für sich herausfindet. Denn unser Herr will uns ja helfen. Und deshalb achtet er auch auf uns. Aber er zwingt uns nicht. Wir dürfen frei entscheiden. Das macht es natürlich manchen Leuten schwerer. Bei manchen Leuten ist vielleicht ein wenig Druck besser angebracht. Aber so ist unser Gott nicht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Herr, du warst früher für mich da, du bist heute für mich da. Du bist in Zukunft für mich da. Ich danke dir dafür. Amen.